Herzlich willkommen bei eurem liebsten Tiermedizin-Podcast Breaking Vet. Bevor ich jetzt aber auf die Folge eingehe, ganz herzlichen Glückwunsch an alle, die ihr Tiermedizinstudium beendet haben, denn es ist wieder diese Zeit des Jahres. Ihr seid Absolventen. Ganz herzlichen Glückwunsch, ganz viel Erfolg bei eurem weiteren Weg. Und heute geht es um ein Thema, das euch jetzt vermehrt betreffen wird, nämlich Altern.
Guten Morgen, Karim.
Guten Morgen, Jana. Meine Mate steht bereit. Ich werde gleich wach werden.
Ja. Du bist ja schon die halbe Nacht auf den Beinen. Erzähl doch nichts.
Nein, meine Tochter hat beschlossen, dass um 5 Uhr die Nacht zu Ende ist. Aber sie hat vorher gut geschlafen, also ich sollte mich nicht beschweren. Alles okay. Wie geht's dir? Was gibt's Neues?
Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen zu Hause festgesetzt, weil mein Auto kaputt ist. Aber ansonsten, ja, genieße ich den Januarregen und... freue mich an Digital-Content.
In Klammern Netflix.
Furchtbar, Screentime ist over the top im Moment.
Ja, normal. Wir hatten hier einen schönen Tag gestern, da war schien mega die Sonne und es ist voll Hochwasser und da war es ja am Rhein einfach mega der Hochwassertourismus. Mhm. Wir alle ein bisschen gucken gekommen, aber sonst ist es hier auch ganz, ganz gräulig und schlimm. Aber ist ja nicht schlimm, es gibt ja zum Glück spannenden Internet-Content, der drin irgendwie ein bisschen, ja.
Ja, apropos Internet-Content, bist du in diesem Clubhouse-Game involviert?
Nope. Ich kann ja auch sagen, warum. Weil ursprünglich, also als das losging, gab es ja da diese Kontroverse mit, die haben irgendwie komische rechte Leute eingeladen und irgendwie alles ganz weird und so. Ich glaube, das hat sich mittlerweile irgendwie halbwegs geklärt, weil jetzt einfach viel mehr normale Leute da sind. Aber ganz im Ernst, ich kann nicht noch eine Plattform bespielen. Mhm. Weil wenn, dann will ich das richtig machen. Und das ist schon der Grund, warum ich nicht bei TikTok bin. Das ist halt einfach, ich sehe den Vorteil, aber es ist einfach keine Zeit. Und meine FOMO ist nicht hoch genug, dass ich da irgendwie mehr Zeit investiere.
Ich habe auch den Eindruck, dass es schon wieder abflacht, dieser Hype. Ich glaube, der war relativ kurzlebig. Ich hatte so eine Woche lang hatte ich das Gefühl, oh mein Gott, alle sind da, ich muss da auch hin. Habe mich dann aber zurückgehalten, irgendwo rumzufragen nach einer Einladung. Und jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, es passiert schon gar nicht mehr so viel. Zumindest sieht es von außen so aus. Oder es reden nicht mehr so viele Leute drüber. Kann schon auch sein.
Du meinst, die Hype-Bubble ist geplatzt?
Ja, vielleicht noch nicht ganz, aber es ist die erste Euphorie ein bisschen abgeflacht vielleicht.
Ja.
Naja. Ja, was gibt's bei dir so
Neues?
Ich mag
Instagram, habe ich gesagt. Bei mir gibt's, ich kann endlich das geheime Projekt ankündigen. Ich habe es auf Instagram schon gemacht. Es ist eine Fernsehsendung. Yay! Hier Applaus einblenden. Ich hatte das Vergnügen, eine Fernsehsendung drehen zu dürfen für RTL und freue mich sehr, dass die jetzt am 22.02. um 14 Uhr werktäglich immer schön Daytime-TV wird die zu sehen sein. Und
Karim, geht jetzt vors große Publikum.
Ja, ich habe mich zum Glück erst nachher damit auseinandergesetzt, wie viele Leute so tagsüber Fernsehen gucken und das ist erschreckend viel. Also es sind echt krass viele Leute. Also wenn man dann so die Option hat, wenn es gut läuft, gucken es halt 1 Million Leute, dann denkt man sich so, Million Menschen. Okay, alles klar, mal schauen. Aber mal gucken, wie die Quoten dann am Ende tatsächlich aussehen werden. Aber es hat mega Bock gemacht, weil, also wir sind ja hier unter uns und ich kann ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und im Endeffekt das, was für mich halt am Anfang ganz wichtig war, dass es halt darum geht, dass ich medizinisch Akkurates vermitteln kann. Klar, unterhaltsam, aber halt, es sollte schon irgendwie korrekt sein. Und das wurde von Anfang an halt von allen Beteiligten betont, dass das halt auf jeden Fall im Fokus steht, dass alles irgendwie richtig und korrekt ist und man sich da auch die Zeit nimmt, um das irgendwie richtig vorzubereiten und richtig besprechen zu können. Und das war dann auch tatsächlich während des Drehs so. Und es hat einfach so Bock gemacht, weil, also ich meine, ich habe dir das ja während des Drehs ab und zu mal so berichtet, ne? Und die haben uns einfach so coole Fälle rangeschafft. Da gab es dann halt so ein Casting und dann gab es ganz viele Leute, die da mit ihren Tieren tatsächlich
zu uns
gekommen sind.
Ich glaube, du musst noch mal kurz das Grundkonzept von der Sendung abreißen.
Entschuldigung. Ja, richtig. Ich ich überschlage mich schon. Das Grundkonzept ist, wir sind vier Experten und Experten. Also es gab den Massi, der ist Hundeverhaltenstherapeut. Mega cooler Typ, mega nett. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Und der hat vor allem richtig krass Ahnung. Also der ist nicht so einer von diesen Bullshit-Verhaltenstherapeuten, sondern das ist alles fundiert. Und der macht echt einen sehr, sehr guten Job. Und dann gab es mich und halt zwei Tierärztinnen, die sich abgewechselt haben. Die eine kennst du auch, die Maike. Die ist bei dir aus dem Semester, oder?
Ja. Der habe ich zusammen Abschluss gemacht. Hallo Maike.
Ja. Hallo Maike. Ja, ist mega witzig, weil ich glaube, wir kannten uns während des Studiums nie gesehen, bewusst zumindest, Maike und ich. Und dann erst, als wir uns da bei den Vorbereitungen für den Dreh zum ersten Mal getroffen haben, so, hey, du warst auch in Gießen? Ach krass. Und dann hattest du mir erzählt, so, ja, die war übrigens bei mir im Semester. Und ich dachte so, oh, so klein ist die Welt.
Ja, die Tiermedizinerwelt, cool. Unfassbar winzig, ja.
Ja. Und Maike ist ja so Exotenexpertin und das war so geil, was wir da alles für Viecher hatten. Von irgendwie Weißbauchigeln über Alpakas bis hin zu Schweinen, irgendwelche Skorpione und was weiß ich alles. Also es war sehr vielseitig und hat mega Bock gemacht. Und ich finde es sehr unterhaltsam. Ich bin mal gespannt, wie es ankommt. Wenn ihr das hört und dann mal schaut, dann schreibt mir auf jeden Fall, wie ihr es findet. Ich bin sehr auf das Feedback gespannt. Der Dreh hat mega Bock gemacht, weil es halt auch, ich bin ja Rheinländer und das war in Köln und in dem Studio waren halt die ganzen Leute, waren halt alles so Urkölner und die haben alle Kölsch geredet.
Witzig.
Und waren so mega locker drauf und dann gab es irgendwie einen Dreh, einen der letzten Tage, da gab es ein FC-Spiel, also erst FC Köln, Fußball. Mhm. Und da war es irgendwie knapp und es ging irgendwie in die Verlängerung und der FC hatte irgendwie die Chance, das Spiel zu gewinnen. Und dann haben die einfach den Dreh unterbrochen. Das war so
nicht
mega
lustig. Dein Ernst.
Und da war so ein Tierverhaltensfall.
Oh mein Gott.
Und die Leute, der Drehaufnahmeleiter meinte dann, ja, wir machen mal kurz 5 Minuten Pause, Sekunde. Und die Leute saßen auf dem Sofa, waren so voll irritiert. Also einfach, ja, so eine geile Atmosphäre. Es hat mega Spaß gemacht und war cool.
Ja, du hast jetzt mit normalen Leuten nichts mehr am Hut, ne? Du bist jetzt in der Medienbubble. Der hat dich geschluckt.
Total, ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt richtig abgehoben. Ich rede auch nicht mehr persönlich mit Leuten, sondern lass nur noch mit Leuten reden. Und
ich habe den Termin heute auch mit deiner Assistentin vereinbart. Mit deinem Assistenten, Entschuldigung.
Ja, genau, richtig. Ja. Nein, das ist, keine Ahnung, es ist, ich hatte den Eindruck, dass wir vier, die da vor der Kamera standen, halt, ja, wir wurden halt angestellt, um da rumzunaden und irgendwie Spaß zu haben und dementsprechend, das ist, war jetzt weit weniger glamourös, als man sich das vielleicht so vorstellt, aber hat einfach mega Bock gemacht. Es ist einfach, wirklich, wenn du einfach, du kommst da morgens an und dann hast du bis zu 12 Stunden, wird dann gedreht und es kommen einfach, jede Stunde kommt ein neuer, spannender Fall und du unterhältst dich mit den Leuten. Man hat das vorher, natürlich haben wir das wochenlang alles vorbereitet und dann unterhält man sich mit den Leuten, gibt denen irgendwie Tipps, Ratschläge, spaßt ein bisschen rum und dann hat man irgendwie Spaß mit den Tieren und dann geht man wieder und dann kommt schon der nächste Fall. Also es, ja, keine Ahnung, man wird fürs Rumnerden bezahlt, das ist voll geil.
Dein Traumjob.
Ja, wirklich. Genau, endlich.
Ja, als ob du nicht die ganze Zeit das schon machst.
Ja, das stimmt.
Magst du nochmal den Sendeplatz kurz wiederholen?
Ja, die Sendung heißt Wir lieben Tiere und wird ab dem 22.02. diesen Jahres um 14 Uhr werktäglich auf RTL laufen. Und was ändert sich für diesen Podcast hier? Nichts. Es wird alles genauso weitergehen wie bisher und wir erscheinen zweiwöchentlich und werden auch jetzt nicht irgendwie unseren Inhalt groß verändern. Also hier ändert sich nichts, zum Glück.
Ja, und digital, aber genauso verfügbar, nehme ich an. Die Sendung.
Ja, das, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das läuft, aber da gibt es ja von RTL auch irgendwelche Streaming-Dienste. Ich meine, ganz im Ernst, so die wenigsten Leute, die jetzt hier zuhören, haben wahrscheinlich irgendwie um 14 Uhr Zeit, Fernsehen zu gucken. Das kann man dann auch online im, wie heißt das? Wie heißt das Streaming-Portal von RTL? Ich blamier mich jetzt, aber ist das TV Now oder ist das was anderes?
Karim, ich habe genau gar keine Ahnung. Aber du wirst es nochmal rausfinden und posten, wie wär's?
Bestimmt. Ja, zum zeitsouveränen Nachschauen.
Okay, so, dann starten wir so mal in unsere Themen, oder?
Ja, was war das Thema diese Woche? Erzähl doch mal.
Du hast vorgeschlagen Neurologie und Alter und ich bin wahnsinnig gespannt, wie du darauf kamst und was du dazu rausgesucht hast.
Soll ich starten?
Ja, klar, gerne.
Okay, also, wir haben übrigens Folge 35, sehe ich gerade in meinen Aufzeichnungen. Voll krass, oder?
Ja.
Wahnsinn.
Auf jeden Fall.
Ja, also bei mir wird es heute um Alzheimer gehen. Ich komme ja aus der Neuro und ich habe meine Diss ja über Grundlagenforschung Neurologie gemacht. Mhm. Ich habe bestimmte Wasserkanäle im Hirn von Hunden kartografiert. So. Und sichtbar gemacht. Ich habe gemacht, dass das Hirn bunt leuchtet.
Sehr schöne bunte Bilder, ja.
Ne? Finde ich auch. Und das ist mega Grundlagenforschung, aber es geht halt darum, dass man irgendwann genauer verstehen kann, wie das Hirn eigentlich sich genau reguliert, weil ja im Hirn schon so ein paar Sachen anders sind. Es gibt ja zum Beispiel kein Lymphsystem. Mhm. Aber das nur am Rande. Das, was ich jetzt spannend finde, ist ein Artikel, über den ich gestoßen bin. Aber ich hole mal ein bisschen aus. Alzheimer beim Menschen, Morbus Alzheimer, kennt man ja leider, weil sehr viele Menschen davon betroffen sind. Und es gibt bei Hunden etwas Vergleichbares. Mhm. Das nennt sich CDS, also Cognitive Dysfunction Syndrome. Mhm. So. Und diese beiden Erkrankungen sind sich sehr, sehr ähnlich. So ähnlich, dass die Beta-Amyloid-Strukturen identisch sind. Was ist das? Hast du es? Kennst du wahrscheinlich, oder hast du schon mal gehört?
Ja, habe ich schon mal gehört.
Na, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Es geht im Endeffekt darum, dass in aller unserer Hirne gibt es Peptide, also so Aminosäure, kurze Aminosäureketten, die sich Beta-Amyloide nennen und die entarten auf irgendeine Art und Weise bei Alzheimer-Patienten und führen dazu, dass die so Klümpchen bilden, die halt nicht mehr abgebaut werden können und die dann einfach die Hirnstruktur schädigen. So ganz vereinfacht gesagt. No?
Ja.
Also man hat
Müll,
so dysfunktionale
Müll, der sich Häufchen. Da ablagert.
Genau, und man glaubt, dass das der Grund ist für die meisten der Probleme bei Alzheimer. Ganz interessant ist, dass diese Beta-Amyloid-Strukturen bei Hunden nahezu identisch sind mit denen, die sich beim Menschen bilden. Und deshalb ist der Hund natürlich ein ganz interessantes Modell für die Alzheimer-Forschung beim Menschen. Mhm. Weil, ne, was ich ja sonst immer mache, ist, dass ich irgendwelche transgenen Mäuse habe, bei denen ich künstlich das herbeiführe, dass die ähnliche Probleme bekommen. Mhm. Ich weiß ja aber nicht, ob das, ne, wenn man den Mechanismus nicht komplett verstanden hat, dann weiß man natürlich auch nicht, ob man alle Variablen da richtig beeinflusst hat. Und es ist immer nur so eine Annäherung. Mhm. Und beim Hund ist es halt, scheint es genau das zu sein. Und die zeigen auch ähnliche Symptome. Und die haben als weiteren Vorteil, dass sie den gleichen Umweltfaktoren wie ihre Besitzer ausgesetzt sind. Weil die leben ja mit den Besitzern sehr eng zusammen und ja, über einen kürzeren Zeitraum, aber die trinken das gleiche Wasser, die ne, atmen die gleiche Luft und alles ist ähnlich. Deshalb ist das für die Forschung extrem interessant. Und jetzt komme ich zu dem Artikel, den ich gefunden habe. Bisher geht, also man sucht nach einer Therapie, selbstverständlich, weil das ein massives Problem ist und es schon geil wäre, wenn man diesen Prozess verlangsamen, aufhalten, umkehren könnte. Und die Forschung arbeitet massiv daran, diese Beta-Amyloid-Plaques, also diese Häufchen, aufzulösen oder dafür zu sorgen, dass sich diese Beta-Amyloid-Plaques gar nicht erst bilden. Mhm. Und das beinhaltet natürlich, dass man in diese Beta-Amyloid-Strukturen eingreift. Das Problem ist, 2009 war das schon, hat eine israelische Forschungsgruppe und, also ja, die Frau heißt so, es tut mir leid, die heißt Dr. Slutsky. Was soll ich sagen? Sie, das ist ihr Name, ist eine sehr begnadete Neuroforscherin. Und ihre Forschungsgruppe hat herausgefunden, dass Beta-Amyloide nicht nur bei diesem Alzheimer-Prozess wichtig sind, sondern auch für die Informationsweitergabe im Hirn essentiell sind. Das bedeutet, dass die nicht nur negativ sind, sondern halt auch sehr viel positiven Nutzen haben. Und wenn ich jetzt Medikamente entwickle oder irgendwelche Prozesse, die dafür sorgen, dass diese Beta-Amyloide, weil ich nicht generell abgebaut werden oder irgendwie beeinflusst werden, dann beeinflusse ich nicht nur Alzheimer, sondern auch die ganzen positiven Dinge, für die eigentlich zuständig sind.
Mhm. Ja. Aber haben die nicht auch die Eigenschaft, dass wenn sie anfangen, sich abzulagern, dass sie sich so ein bisschen prionenähnlich verhalten?
Ja, genau. Das ist das Problem, dass die halt andere angrenzende Strukturen, wie so, ne, so ein Kristall, den du in eine Flüssigkeit tust, die führen halt dazu, dass andere sich auch verändern. Mhm. Aber nur bei Alzheimer-Patienten. Mhm. Ja, diesen Fakt fand ich extrem interessant. da mich das wieder so ein bisschen daran erinnert hat, warum ich damals Grundlagenforschung gemacht habe, weil es halt ganz, ganz wichtig ist, gerade in der Neurologie, die ganz grundlegenden Mechanismen erstmal alle zu verstehen, bevor man irgendwie eingreift. Weil man sonst halt einfach nicht absehen kann, was genau passiert. Und was auch so ein bisschen die Erklärung dafür ist, dass wir halt schon sehr lange und sehr intensiv daran forschen, also wir jetzt wie in die Menschheit, Alzheimer irgendwie zu behandeln und es bisher ja einfach gar nicht funktioniert.
Ja, ja.
Ja. Um das Ganze jetzt nochmal zurück zur Tiermedizin zu bringen, wollte ich abschließend noch sagen, CDS-Diagnose, also das Alzheimer-Äquivalent beim Hund und übrigens auch bei der Katze, ist relativ komplex zu diagnostizieren, weil es halt eine Ausschlussdiagnose ist. Das heißt, ich habe verschiedene Symptome. Zum Beispiel, der Hund steht nachts auf und läuft halt rum und winselt. Oder der Hund, wenn die Tür links aufgeht, steht der Hund rechts vor der Tür und rafft nicht, dass er da nicht durchkommt. Oder nächtliches Bellen. Oder die Katze pieselt nur noch neben das Katzenklo und nicht mehr ins Katzenklo. Solche Sachen. Das sind alles Symptome, die bei CDS auftreten, die aber auch darin begründet sein können, dass es halt andere Probleme gibt. Also angenommen, der Hund hat, weiß ich nicht, Hüftschmerzen, dann wird er auch nachts rumlaufen, wenn er sich irgendwie falsch gelegen hat und winseln. Oder die Katze, die irgendwie einfach unzufrieden ist, weil sie nur ein Katzenklo hat und das irgendwie neben dem Futternapf steht, die wird halt auch neben das Katzenklo pinkeln, einfach aus Protest, weil sie sagt, fick dich. Und diese ganzen Dinge muss man ausschließen und halt noch viel weiteres. Das fand ich immer sehr komplex und ich habe etwas ganz Tolles gefunden. Wir verlinken das in der Bio. Ich bitte dich, das in der Bio zu verlinken sozusagen. Und zwar gibt es einen sehr ausführlichen Artikel, 46 Seiten. Da steht aber drin unter anderem eine Liste mit den Ausschlussdiagnosen. Frei zur Verfügung von Springer. Könnt ihr euch einfach als PDF runterladen, anschauen. Und da stehen halt alle Ausschlussdiagnosen drin, inklusive, oh, das ist diese Rasse, denk doch mal an möglicherweise diese Diagnose. So. Ja. Und das ist mega geiler Artikel, ganz, ganz toll, kann ich nur empfehlen. Also wenn man sich irgendwie damit auseinandersetzt und viele geriatrische Patienten hat, die vielleicht CDS haben und man das ausschließen möchte, schaut da mal rein, da habt ihr alles gesammelt.
Ja. Insgesamt wahrscheinlich schon auch eine unterdiagnostizierte Erkrankung, ne?
Ja, also definitiv. Es ist, glaube ich, so eine Mischung aus, es ist unterdiagnostiziert und unsere Haustiere werden einfach immer älter. Und dadurch treten diese Symptome bei mehr Patienten auf.
Ja, und
also es gibt, glaube ich, beide Faktoren.
Genau, und das Problem ist wahrscheinlich schon auch, dass vieles auf den, ja, unter die Kategorie normal geschoben wird, normal im Alterungsprozess und quasi nicht auf die Idee gekommen wird, dass es behandelbar ist, dass es vielleicht eine pathologische Grundlage hat und dass das auch behandelt werden kann.
Ja, um meinen Doktorvater Martin zu zitieren, Alter ist keine Krankheit.
Ja, richtig. Ich kann mich auch daran erinnern, dass es beim Narkoserisiko, da hat Professor Kramer hat ja auch da immer Wert drauf gelegt, dass es nicht per se ein erhöhtes Risiko darstellt, ein älteres Tier zu haben, sondern nur die mit dem Alter einhergehenden Erkrankungen das Risiko verursachen. Ja. Wenn du einen tiptop gesunden, 13 Jahre alten Hund hast, dann besteht da an sich auch kein wahnsinnig erhöhtes Narkoserisiko.
Ja, genau.
Ja, so Karim, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann das denn mal passiert, dass wir uns...
Nein, du hast das Gleiche rausgesucht?
Ja, ich habe mich jetzt gerade schön entspannt zurückgelehnt und habe es nicht erzählen lassen.
Oh nein!
Ja, nach 35 Folgen, glaube ich 37 mit den News-Folgen oder so, haben wir zum ersten Mal das gleiche Thema ausgesucht. Aber ist doch wunderbar. Dann muss ich nur noch ein paar Sachen kurz nebenbei ergänzen und dann haben wir einfach eine in sich geschlossene Folge.
Aber früher Feierabend, wunderbar.
Ja, genau.
Okay, erzähl mal, was hast du noch zu ergänzen?
Also ich fand auch die Diagnostik dahinter spannend, weil da ja verschiedene sogar so Testapparaturen vorgeschlagen werden, um das Ganze irgendwie ein bisschen begreifbarer und metrischer zu machen, um sagen zu können, ja, der Hund hat CDS oder der hat das nicht. Ich habe so das Gefühl, das ist sich so ein bisschen abgeguckt aus den Verhaltenstests von Versuchstieren, die so über Lernverhalten gehen, wo dann irgendwie die Hunde lernen müssen, das Leckerchen ist immer unter der roten Kuppel und nie unter dem viereckigen Stoffteil oder so. Und dann halt getestet wird über mehrere Tage, wie gut die das behalten. Also super aufwendige Testverfahren. Und dann gibt es so verschiedene Autoren, die sich halt überlegt haben, wie kann man das irgendwie einfacher machen. Dann gibt es die Canine Dementia Scale. Und es gibt quasi so Akronyme, über die du die Symptome besser diagnostizieren kannst. Ich weiß nicht, vielleicht ist dir das auch untergekommen. Disha oder Disha, wie auch immer man es ausspricht. Disorientation, Reduced Interactions, Sleep-Wake-Cycles, House Training, also dass sie unsauber werden, und Anxiety and Activity. Dass du, wenn du Veränderungen in diesen Prozessen feststellst, dass du dann mal daran denken solltest, dass dieser Hund vielleicht ein CDS-Syndrom hat. Insgesamt bleibt es aber unterm Strich so, wie du schon gesagt hast, dass es einfach irgendwie, es gibt keine harten Kriterien, an denen man es festmacht. Und ganz ehrlich, auch irgendwie eine extra entwickelte Testbatterie, die möglichst praxistauglich sein soll, mit 1 bis 2 Stunden, da greifst du die Leute ab, die vielleicht zum Verhaltensspezialisten an die Unikliniken gehen, aber das ist ja trotzdem immer noch realitätsfern für die Praxis draußen. Also
Ich glaube halt, dass es wichtig ist, dass einfach mehr Bewusstsein unter Klinikerinnen und Klinikern in allen, also jetzt von der Ein-Personen-Praxis bis hin zur Uniklinik irgendwie, dass alle sich darüber ein bisschen bewusster werden, damit es einfach mehr auf dem Plan ist und als Differentialdiagnostik mit aufgenommen wird.
Genau,
Das ist, glaube ich, wichtig, ja.
ja.
Weil, also ich meine, das ist auch wieder so eine der Diagnosen, wo man jetzt nicht sagt, gut, dann machen wir jetzt diese OP oder dann gibt es jetzt dieses Medikament und dann ist gut,
Richtig.
sondern man kann ja im Endeffekt, jetzt sage ich ganz bewusst medikamentös oder operativ nichts machen, aber man kann halt ganz viel Erleichterung verschaffen, indem man sich an die veränderten Bedürfnisse anpasst. Das ist ja wie bei Alzheimer-Patienten bei uns Menschen, dass man einfach sieht, okay, die haben jetzt veränderte Bedürfnisse, die brauchen jetzt andere Betreuung oder andere Umgebung oder alles muss ein bisschen einfacher gestaltet werden. Und wenn man sich dem anpasst, dann kann man das Leben für den Hund und auch für sich selber nochmal deutlich erleichtern.
Ja, da gehe ich nur zu Teilen mit.
Okay, erzähl.
Also zum einen gibt es schon medikamentelle Maßnahmen, die du anbringen kannst. Ich glaube nur, dass die wenigsten, also es gibt ja so die klassischen Medikamente, die hier auch quasi den allermeisten Klinikern bekannt sind. Es gibt aber in anderen Ländern noch viel mehr therapeutisch einsetzbare Wirkstoffe. Die kommen hauptsächlich aus der Gruppe der Antidepressiva, aus der Humanmedizin, die eingesetzt werden können, die aber hier quasi kaum Anwendung finden. Zudem gibt es wahnsinnig viele präventive Maßnahmen, also dass du die Fütterung umstellst, zum Beispiel auf eine Omega-3-fettsäurereiche Fütterung, die quasi neuroprotektiv wirken soll. Und vor allen Dingen aber auch, und das zu deinem Punkt, dass man sich an die Bedürfnisse anpassen soll von dem Tier, das ist in meinen Augen ein bisschen zwiespältig, weil die größte Prophylaxe, die du betreiben kannst, ist deinen Hund eben nicht zu schonen und zu sagen, naja, der ist jetzt alt, der hat ein bisschen veränderte Bedürfnisse, der braucht ein bisschen mehr Ruhe, wozu man sicherlich neigt, was vielleicht auch für den einen oder anderen mitunter mal ein bisschen bequemer ist, wenn man nicht mehr ganz so große Gassi-Runden gehen muss. Und das ist natürlich auch was komplett anderes, wenn der Hund orthopädische Probleme hat im Alter. Aber allein diese kognitive Ebene musst du nicht schonen, nur per se, weil der Hund alt ist. Im Gegenteil. Wer
Ja,
rastet, der
bin ich voll bei
rostet.
dir. Ja, das ist ja auch so Omega-3 und so ist ja ganz nett, aber der eigentlich effektivste neuroprotektive Faktor ist ja, im Hirn mobil zu bleiben. Also, dass man viele neue Reize hat und dass das Hirn halt flexibel sich an neue Dinge anpassen muss. Ich
Richtig.
meinte auch eigentlich mehr, wenn der Hund
Ja.
dann schon
Wenn er schon
quasi
dement
weit
ist.
fortgeschritten
Ja,
ist.
klar.
Oder bei der Katze jetzt, dass du halt ein leicht zugängliches Katzenklo nimmst, sowas halt.
Ja, natürlich. Da bin ich bei dir, das ist klar. Ja, aber ich glaube schon, dass man dazu neigt, ein bisschen, ne, wieder das
Da hast du
Thema
recht, ja. Guter Punkt.
Übervorsorge oder so, halt irgendwie eher zu schonen als zu fordern. Und das ist halt eben in dem Punkt genau der falsche Weg, sondern
Ja.
no neue Gassi-Gebiete, auch neue Aufgaben nochmal oder alte Aufgaben, die die schon mal gelernt haben, auch mal wieder auspacken. Sofern der Hund das, wie gesagt, orthopädisch noch kann, ist das alles viel, viel besser für das Tier, als ihm möglichst viel Ruhe zu gönnen.
Ja, genau. Ruhe ist, ja, habe ich Ruhe gesagt? Ich weiß gar nicht. Also auf jeden
Ich
Fall
weiß es
ist
nicht.
nicht.
Ich hab den Eindruck häufig halt, ne, dass
Ja,
sie, dass es.
total. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass man, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Problem, mein Hund ist irgendwie orthopädisch mega problematisch und er kann nicht mehr rennen, dass ich dann halt, weiß ich nicht, Schnüffelspiele auspacke oder so, dass
Genau.
halt das Gehirn gefordert wird, und alles am Hund gefordert wird, aber auf eine angepasste Art und Weise.
Ja. Und noch ein anderer Punkt, der vielleicht auf den allerersten Blick gar nicht so damit verknüpft ist, aber Gewichtsmanagement. Riesenthema. Also, wie viele Haustiere viel zu dick sind, ich kenne leider keine Zahlen, das würde mich aber mal sehr interessieren, gibt es garantiert, muss ich mal rausfinden. Und gerade im Alter, wo dann viele Besitzer das Gefühl haben, sie wollen ihrem Tier was Gutes tun, und dann kriegt er halt doch mal ein bisschen mehr Wurst vom Tisch oder so Geschichten. Das ist weder für die Knochen noch für den Kopf in irgendeiner Art und Weise gut. Das schadet so sehr, das ist den allerwenigsten bewusst. Also das Beste, was man seinem geriatrischen Tier tun kann, ist wirklich, es nicht zu behandeln wie ein geriatrisches Tier, finde ich. Im Rahmen der Möglichkeiten. Und worüber ich da in dem Zusammenhang auch nochmal nachgedacht habe, ist, für die Menge an, also ich finde, die Geriatrie ist in unserem Fachbereich wahnsinnig unterrepräsentiert. Also mir fällt jetzt spontan eine Kollegin ein, die das spezialgebietmäßig macht. Aber ansonsten ist es ja quasi so ein Bereich, der bei jedem Haustierarzt einen Riesenanteil am Patientengut macht, ne? Die geriatrischen Tiere mit all ihren Problemen, ne? Sei es kognitiv, orthopädisch, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, sonstiges, das ist ja ein Riesenfeld. Und ist aber wenig professionalisiert, habe ich den Eindruck. Gehst du mit?
Ja, also total, ich bin da voll bei dir. Ich glaube, dass das dem geschuldet ist, dass Tiere jetzt so älter werden und wir so ein Verständnis dafür haben, was für komplexere Erkrankungen wie dieses CDS zum Beispiel, das ist ja noch ein relativ neues Ding in der Tiermedizin, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich glaube, dass das halt kommen wird und kommen muss. Also ja, das ist wie einer meiner besten Kumpel ist Humanmediziner und der hat halt schon im Studium gesagt, ja, er geht in die Geri. Warum? Weil das ist der Zukunftsmarkt, weil die Menschen halt immer älter werden.
Ach
Und
krass,
wenn du
ja.
geriatrisch halt richtig gut aufgestellt bist, dann wirst du nie Probleme haben, irgendwie einen Job zu finden. Und ist leider so. Ne? Ist halt so, wir werden immer älter.
Stimmt. Ja, und immer mehr Leute sind auch bereit, viel für ihre Tiere zu tun und auch zu Spezialisten zu gehen.
Genau,
Also.
ja, stimmt. Das ist jetzt die positive Sicht auf die Dinge, dass, dass für die alten Patienten auch einfach mehr getan wird. Ja, das stimmt.
Ja. Also von daher nehme ich aus dem Thema für mich mit, ja, dass man das nochmal so ein bisschen sich auch selber quasi immer wieder dazu anhält, das mehr zu pushen, das Thema bei den Leuten, zu sagen, hier, alter Hund. Schon veränderte Bedürfnisse, aber mit wachem Auge quasi
Ja,
hinzuschauen.
finde ich gut.
Und was du am Anfang so ein bisschen nebenher erwähnt hast, das hat mich, da habe ich total aufgemerkt bei der Recherche, nämlich dieser Punkt, mit dem, dass Hunde das sehr ähnlich entwickeln wie der Mensch, diese neurodegenerative Erkrankung. Und Nager das halt überhaupt gar nicht tun. Also unsere klassischen Forschungsmodelle wie Maus und Ratte, die haben natürlicherweise keine neurodegenerative Erkrankung. Das heißt, wir müssen das mit sehr, sehr viel Aufwand gentechnisch manipuliert da reinbasteln. Und dann ist es immer noch nicht so wie im Menschen. Und das ist ja auch ein Punkt, an dem diese Tierversuchsdebatte immer wieder aufgehängt wird, ne? Dass ganz grundsätzlich in Frage
Übertragbarkeit, ne?
gestellt wird, wie übertragbar sind Tierversuche auf den Menschen, was ja quasi eine der oder die Grundargumentation ist, weswegen die überhaupt zugelassen sind. Und da ist Alzheimer eins von diesen auch großen Negativbeispielen, wo das eben nicht gut funktioniert. Und also das catcht mich natürlich, weil ich ja in dem Kontext auch lange unterwegs war jetzt. Das ist, an dem Punkt wird für mich so sehr deutlich, wie festgefahren diese Diskussion auch einfach ist, weil man, also wie du schon sagst, ne, diese Erkrankung kannst du so viel besser im Hund darstellen und untersuchen, weil der die eben hat, im Gegensatz zu Mäusen. Du hast aber natürlich mit Hunden als Versuchstieren einen viel, viel größeren Ärger an der Backe als mit den etablierten Modellen, weil das viel weniger gesellschaftlich akzeptiert ist, weil du dann mit viel mehr Gegenwind rechnen musst. Und gerade der Punkt, dass es auch darum geht, die Umwelteinflüsse abzubilden, spielt da total rein, weil kein einziges Labortier lebt unter realistischen Umweltbedingungen. Wir haben ja komplett durchstandardisierte Haltungsbedingungen für Mäuse und Ratten, angefangen von, dass Käfigtypen in den Papern veröffentlicht werden müssen, dass Licht- und Dunkelzyklen veröffentlicht werden müssen, Luftfeuchtigkeitsraten. Ich könnte noch eine Stunde weiter aufzählen, was alles versucht wird zu standardisieren, wo Faktoren aus der Rechnung rausgenommen werden, um irgendwelche Grundmechanismen verstehen zu können. Und dann an so einem Punkt quasi den Rückschritt zu machen, zu sagen, naja, das ist eigentlich, wollen wir ja genau das Gegenteil haben. Das funktioniert in einem Mechanismus wie beim Hund, aber das funktioniert eben nicht in Mäusen und Ratten. Und da ist einfach, also ich meine, da könnten wir jetzt noch mal eine Stunde weiter drüber reden. Das ist ja noch mal ein ganz, ganz eigenes Thema, wie die Diskussion über Tierversuche zu führen ist. Aber an dem Punkt wird es für mich immer wieder so deutlich, wie festgefahren das alles auch ist. Ja. Gut, jedenfalls, Take-Home-Message, auch Hunde kriegen Demenz. Und wir haben Möglichkeiten, es zu behandeln. Ich glaube, da haben aber auch viele Tiermediziner noch mal gut Hausaufgaben auf dem Zettel, also ich definitiv, sich anzuschauen, wie die Behandlungsmöglichkeiten tatsächlich aussehen, wie die Prophylaxemöglichkeiten aussehen und in welche Richtung man da Halter beraten kann und sollte, damit uns das nicht durch die Lappen geht und damit wir unsere Tiere möglichst lange möglichst gesund halten.
Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für viele Besitzerinnen und Besitzer, da auch gut aufgeklärt zu werden. Also ich glaube, viele suchen das auch aktiv. Oh, ich habe hier
Ja,
mein altes Tier.
ja, ja.
Wer kann mir denn da erklären, was ich machen soll?
Ja.
Ja, cool.
Okay, haben wir es ja doch ganz gut vollgekriegt.
Ja, zwei Dumme, ein Gedanke.
Okay,
Wunderbar.
Karim. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Sendung. Aber wir hören uns ja nochmal,
Danke, ich
bevor die
auch.
an den Start geht.
Ja.
Und dann können wir da nochmal uns genauer drüber austauschen. Ich mache da einen kritischen Bericht drüber.
Okay, ich bin gespannt. Alles klar. Dann bis in 2 Wochen.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder uns generell einfach irgendwie Themenvorschläge oder sonst irgendwas schreiben möchtet, schreibt uns doch eine E-Mail an breakingvet@gmail.com oder ihr schreibt mir bei Instagram unter @der YouTube-Tierarzt. Ansonsten, bis in 2 Wochen.